DW Menschen und Märkte.
Wie die EZB Griechenland Druck macht, wie islamistischer Terror das Wirtschaftsleben in Nordnigeria lähmt und wie Bananen nach Deutschland kommen. Herzlich willkommen zu diesen Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Griechenlands Finanzminister Yannis Varoufakis hat sich vor kurzem über die Europäische Zentralbank beklagt. Die EZB verfolge eine Politik, die seiner Regierung, Zitat, die Luft zum Atmen nimmt, so Varoufakis in einem Interview Mitte März. Die EZB weist die Kritik von sich und sagt ganz im Gegenteil, sie halte das Land mit Notkrediten über Wasser. Und doch ist offensichtlich, dass die Zentralbank gewaltig Druck ausübt. Zwei Beispiele aus dieser Woche. Die EZB erhöhte die Notkredite, kappte aber gleichzeitig eine wichtige Finanzierungsmöglichkeit der griechischen Regierung. Jan Danhong.
Die Europäische Zentralbank hat die griechischen Banken angewiesen, den in ihren Büchern geführten Bestand griechischer Schuldtitel nicht zu vergrößern. Das gelte auch für kurzfristige Geldmarktpapiere, sogenannte T-Bills. Dafür gäbe es zwei Gründe, meint Martin Faust von der Frankfurt School of Finance.
Zum einen ist es so, dass die Situation Griechenlands sich in den letzten Wochen doch deutlich verschlechtert hat. Die Regierung findet im Augenblick wohl keine Lösung, die finanziellen Probleme tatsächlich in den Griff zu bekommen. Auch die Steuereinnahmen sinken im Augenblick. Das zweite ist, dass die EZB natürlich auch damit nicht nur Druck auf die Banken ausübt, sondern gerade auch auf den griechischen Staat. Das heißt also, in dem Augenblick fehlt ja ein wichtiger Käufer für diese Anleihen. Denn viele andere Investoren sind nämlich nicht bereit, diese griechischen Staatsanleihen zu kaufen, aufgrund des hohen Risikos.
Damit kappt die EZB eine wichtige Finanzierungsquelle für das hochverschuldete Land. Gerade mit den T-Bills hat sich Athen in den letzten Monaten über Wasser gehalten. Dabei hänge die Laufzeit von den Marktgegebenheiten ab, sagt Bankenexperte Faust.
Das heißt also, Investoren sind vielleicht bereit, für einen Monat Griechenland oder zwei Monate Geld zu geben. Aber sobald es längere Laufzeiten sind, ist der Zins dann auch deutlich höher. Oder sie finden eben auch gar keine Investoren mehr.
Halter dieser Kurzläufer sind meistens griechische Banken. Der griechische Staat gibt T-Bills aus, die die heimischen Banken kaufen und als Sicherheit bei der Notenbank hinterlegen, um an frisches Geld zu kommen, beschreibt Christoph Weil von der Commerzbank das Modell, wie Staat und Banken einander unter die Arme greifen. Diesem Modell sind aber Grenzen gesetzt. So hat Griechenland mit den Geldgebern vereinbart, nicht mehr als 15 Milliarden Euro T-Bills zu verkaufen. Zudem müssen die als Sicherheit hinterlegten Kurzläufer nach dem Willen der EZB unter 3,5 Milliarden Euro bleiben. Nach Einschätzung von Christoph Weil dürften beide Limits erreicht sein. Bemühungen aus Athen, sie zu erhöhen, schlugen bisher fehl. So gesehen kam die EZB-Anweisung an griechische Banken nicht überraschend. Mit anderen Worten, nun dürfen griechische Banken den eigenen Staat nicht mehr ohne weiteres stützen. Und andere Investoren sind weit und breit nicht zu sehen. Also muss sich die neue Regierung um Alexis Tsipras schleunigst mit den Geldgebern einigen. Sonst sei es eine Frage von Wochen, bis Griechenland pleite gehe, prophezeit Christoph Weil. Zwar würden die Gehälter und Renten Ende März wohl noch ausgezahlt, ob aber ein am 9. April fälliger Kredit des Internationalen Währungsfonds von rund einer halben Milliarde Euro bedient werden kann, daran habe er Zweifel, sagt Weil. Um die nahende Staatspleite abzuwenden, müssen Griechenland und die anderen Euro-Länder bereits in den kommenden Tagen zu einer Lösung kommen. Bis dahin hält die EZB griechische Banken mit den sogenannten ELA-Krediten flüssig. ELA steht für Emergency Liquidity Assistance. Solche Kredite werden von den nationalen Notenbanken vergeben und bedürfen keinerlei Sicherheit. Anfang Februar drehte die EZB den griechischen Banken den Geldhahn zu, indem sie griechische Staatsanleihen nicht mehr als Sicherheiten für Kredite akzeptierte. Seitdem hebt sie die Obergrenze für die ELA-Kredite fast wöchentlich an. Zuletzt wurde der Rahmen für die Notkredite auf über 71 Milliarden Euro erweitert.
In Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas, wird an diesem Samstag eine neue Regierung gewählt. Die Wahl war ursprünglich für Februar geplant, wurde aber wegen der anhaltenden Gewalt der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram verschoben. Tausende Menschen sind dem Terror bisher zum Opfer gefallen. Erst vor wenigen Tagen sorgten Berichte über eine neue Massenentführung für Entsetzen. Betroffen ist vor allem der Norden des Landes. Hier ist das Wirtschaftsleben fast zum Erliegen gekommen. DW-Korrespondent Jan-Philipp Scholz berichtet aus der Wirtschaftsmetropole Kano in Nordnigeria.
Im Sekundentakt fallen die Teebeutel aus der großen silbergrauen Maschine. Sind 24 Beutel fertig, steckt die Fabrikarbeiterin sie in eine kleine gelbe Schachtel mit der Aufschrift City Tea. Vor ihr und hinter ihr stehen knapp 10 weitere Arbeiterinnen, die die gleiche sekundengenau getaktete Arbeit verrichten. Wir sind in der Fabrikhalle von Dala Foods in Kano, der Wirtschaftsmetropole Nordnigerias. Eigentlich könnten hier pro Tag auf diese Weise 13.000 Schachteln Tee entstehen, aber momentan liegt die Produktion bei gerade mal 5.000. Und es könnten noch weniger werden. Fabrikbesitzer Alhaji Madugu erzählt uns resigniert, dass er schon 60 seiner knapp 200 Angestellten kündigen musste. Der Grund: seitdem die Terrorgruppe Boko Haram vor 3 Jahren die ersten Anschläge in der Nähe seines Fabrikgeländes verübte, machen viele Geschäftspartner einen großen Bogen um den Ort. Selbst wenn meine Kunden bis hierhin kommen, können die Waren nicht so einfach abtransportiert werden. Der Transport der Güter ist inzwischen sehr gefährlich und mühsam. Deswegen sind die Kosten dafür sehr viel höher geworden. Außerdem dauert alles sehr viel länger. Das heißt, die Produkte kommen viel später an und sind deutlich teurer als früher. Nicht nur Industriebetriebe, auch kleine Händler leiden unter dem Terror. Am Eingang des Textilmarktes von Kano werden eher halbherzig Sicherheitskontrollen durchgeführt. Die meisten Geschäftsleute aus den benachbarten Ländern Kamerun und Niger kommen ohnehin nicht mehr. Stoffhändler Nasiru Atta denkt bereits ans Aufgeben. Die Waren stapeln sich vor seinem Laden, weil die ausländischen Abnehmer ausbleiben. Früher konnten wir einen Container in 2-3 Tagen verkaufen. Heute dauert es einen Monat. Alles wegen dieser Krise. Der Handel hat in Kano eine lange Tradition. Seit 500 Jahren ist die Stadt eine der wichtigsten Umschlagplätze im Sahel, was dem Emir, dem lokalen Herrscher, einen für die Region außerordentlichen Reichtum bescherte. Doch seit Ausbruch des Boko Haram-Terrors ist die Wirtschaft Kanos um rund 80% eingebrochen. Wie angespannt die Lage ist, merken wir, als wir in der Nähe einer Moschee im Zentrum der Stadt recherchieren wollen. Hier riss Boko Haram bei einem Anschlag vor 4 Monaten mehr als 80 Menschen in den Tod. Polizisten beschimpfen uns erst und nehmen uns dann unsere Arbeitsausrüstung ab. Erst nach einer viertelstündigen Verhandlung bekommen wir die Ausrüstung zurück. Ahmed Rabio, der Vertreter der örtlichen Handelskammer, erklärt uns, dass das Fehlverhalten der lokalen Sicherheitskräfte ein weiterer wichtiger Grund sei, warum immer weniger Händler in Kano ihre Geschäfte machten. Die, die eigentlich dafür zuständig sind, die Menschen hier zu beschützen, fangen selbst an zu plündern. Das hat viel mit der Misswirtschaft im gesamten Land zu tun. Wenn die Leute nicht bezahlt werden und keine andere Möglichkeit sehen, dann nehmen sie sich eben einfach, was ihnen ihrer Meinung nach zusteht. Straßensperren, ursprünglich eingerichtet, um mehr Sicherheit zu schaffen und Terroranschläge zu verhindern, dienen Polizei und Militär vor allem dazu, Schmiergelder von vorbeifahrenden Händlern zu erpressen. Die Schikanen durch Sicherheitskräfte sind so alltäglich, dass Ladidi Garko, die Informationsministerin des Bundesstaates Kano, erst gar nicht versucht, die Missstände zu leugnen. Ich will das nicht bestätigen, ich kann aber auch nicht sagen, dass das nicht vorkommt. Ich weiß, dass diese Straßensperren ein Problem für Geschäftsleute sind, vor allem auch, weil sie so sehr viel Zeit verlieren. Der Bundesstaat Kano habe aber bereits viel unternommen, so die Ministerin, um auf andere Weise die Sicherheit in der Stadt zu verbessern. So habe man zum Beispiel die Straßenbeleuchtung ausgebaut und Motorradtaxis, die eine Zeit lang gerne von Boko Haram bei der Ausführung ihrer Attentate benutzt wurden, aus der Stadt verbannt. Es sind Maßnahmen, über die die 60 Arbeiter, die Fabrikbesitzer Alhaji Madugu entlassen musste, wohl nur müde lächeln können. Der Fabrikbesitzer selbst hat es aufgegeben, auf eine schnelle Verbesserung der Sicherheitslage zu hoffen. Stattdessen hat er angefangen, neue Märkte für seine Waren zu erschließen. Seit kurzem packt er Fertiggerichte für Hilfsorganisationen ab. Die geben diese dann an Flüchtlinge aus, die vor Boko Haram fliehen mussten. Das sei immerhin ein stabiler Absatzmarkt in Nigeria, erklärt der Geschäftsmann nicht ohne Bitterkeit in der Stimme.
Aus Kano berichtete Jan-Philipp Scholz. Die Menschen in Deutschland lieben Bananen. Nach Äpfeln sind sie hier das beliebteste Obst. Im vergangenen Jahr wurden 1,3 Millionen Tonnen Bananen eingeführt, die meisten aus Lateinamerika. Gut jede vierte Banane erreicht die Deutschen über ein Logistikunternehmen in Bremerhaven. Von dort Godard Weierer.
Das Schiff war pünktlich. Weißer Rumpf 162 Meter lang, 26 Meter breit. Fest verteut liegt es in Bremerhaven an der Kolumbuskaie. 4000 Tonnen Bananen hat es geladen. Auf dem Deck werden die Kühlcontainer entlascht. Im Schiffsbauch stapeln sich die Bananenkartons auf Paletten.
Das ist die Star Service 1, eins von fünf Schiffen, die hier nacheinander immer nach Bremerhaven fahren. Das heißt also fünf Schiffe, die sich in diesem Trade befinden, die hier nach Bremerhaven kommen.
Matthias Hasselder ist Geschäftsführer des Bremerhavener Unternehmens Heuer Logistics. Das Ladegeschirr der Containerbrücke greift sich einen Container nach dem anderen und macht so den Weg frei zu den Schiffsluken.
Das Schiff ist um 14.30 Uhr gekommen, löscht bis 18.30 Uhr Container. Wir fangen dann heute Nacht an, unter Deck Ware zu löschen.
Gabelstapler fahren die Bananen in die riesige Halle, in der die Südfrüchte in 15 Tennishallen großen Klimazellen gelagert werden. Die Bananen in den Kartons sind grün, auf den Plantagen in Mittelamerika unreif geerntet und bei 14 Grad über den Atlantik transportiert worden. Erst kurz bevor sie in den Handel kommen, wird der unterbrochene Reifeprozess wieder in Gang gesetzt.
Wir sind kein Reifecenter, wir sind ein reines Umschlagslager. Wir können die Bananen auf Temperatur halten, das heißt die Kühlkette wird nicht unterbrochen. Reifen können wir nicht. Gereift wird in den Zentralreifereien, zum Beispiel hier in Bremerhaven.
Nach Äpfeln sind Bananen in Deutschland das zweitbeliebteste Obst. Statistisch gesehen verzehrt jeder Bundesbürger jedes Jahr 16 Kilo. Der Jahresverbrauch liegt somit bei etwas mehr als 1,3 Millionen Tonnen Bananen. 300.000 Tonnen schlägt das Bremerhavener Unternehmen jährlich um und überprüft dabei die Früchte auf die strengen EU-Vorschriften. Länge und Durchmesser sind für die drei Handelsklassen vorgegeben, der Krümmungswinkel, entgegen einem hartnäckigen Vorurteil, dagegen nicht. Beschädigte Ware mit Druckstellen oder gebrochenem Hals wird aussortiert. Es sind Stichproben, die Bananenkontrolleur Axel Krüger und seine beiden Kollegen auf den Tisch bekommen. Diesmal werden es 200 Kartons sein. Eine Banane aus der Mitte des ausgepackten Kartons steckte ein Thermometer durch die Schale in die Frucht. Mehr als 17 Grad dürfen es nicht sein.
Bei diesen Bananen, die von sich aus schon gelb werden, aus den verschiedensten Gründen, da haben sie dann halt sowas wie so ein Zünder in dieser Kiste drin. Und der steckt die anderen Früchte dann mit an, weil die wollen natürlich auch reifen. Und wenn sie dann eine gelbe Kiste Bananen in der Palette haben, dann haben sie so viel Ethylen, da können sie dann schon die ganze Palette mit reifen. Nur das ist dann nicht so zu vergleichen mit der Reifung, wie sie halt in der Reiferei kontrolliert passiert. Da geht das ganze Aroma geht in die Luft. Und die Banane selber schmeckt nicht. Also das ist dann nicht so dieser Bananengeschmack, den man dann normalerweise kennt.
Die meisten Bananen kommen aus Ecuador, Kolumbien, Costa Rica und Panama. Zwei der vier Weltmarktführer, Chiquita und Fives, wollten vor einem Jahr fusionieren. Der Zusammenschluss scheiterte aber am Veto der Aktionäre. Der Bremerhavener Umschlagsfirma und ihren 100 Mitarbeitern soll es recht sein. Thorsten Kuhl, verantwortlich für das Zoll- und Qualitätsmanagement bei Heuer Logistics, erklärt warum.
Wir haben natürlich beide als Kunden, wobei Chiquita ist unser Hauptkunde, der uns Schiffe hierher bringt. Welche Auswirkungen das dann gehabt hätte, das hätte man dann sehen müssen, weil vielleicht werden irgendwann mal die Vertriebswege zusammengelegt worden oder sowas. Insofern müssen wir uns jetzt erstmal keine Gedanken drüber machen, weil das ja nicht geklappt hat.
In Klimazellen können wir die Temperatur fahren von 0 Grad bis 15 Grad. In dieser Fläche, wo wir uns jetzt hier befinden, können wir die Halle nur frostfrei halten mit den Heizstrahlern an der Decke, sodass wir also im Winter frostfrei sind. Im Sommer haben wir sonst die Außentemperatur hier, weil es ja dann nur eine Blechhalle ist.
Wir stauen hier nicht lange vor, sondern wir stauen hier nur vor für Lkw, die dann auch verladen. Das heißt also, wir sind hier mit den Bananen nur relativ kurz im Rampenbereich.
Bis zu 80 Lkw mit Kühlcontainern werden pro Tag abgefertigt.
Die Ware geht natürlich hier in Norddeutschland sicherlich, aber auch in die Ballungszentren, nach München, ins Ruhrgebiet, nach Stuttgart, aber auch sehr stark Richtung Polen oder Osteuropa.
Der Endverbraucherpreis für Bananen hält sich seit vielen Jahren recht konstant auf niedrigem Niveau. Fairtrade-Organisatoren beklagen, die ärmsten Menschen müssten für unsere billigen Bananen bezahlen. Die Arbeitsbedingungen auf den Bananenplantagen spielen hier an der Bremerhavener Kolumbuskaie, wo der Kran die Bananen gerade Palette für Palette aus dem Schiffsbauch zieht, kaum eine Rolle. Wohl aber der Preis im Discounter.
Es spielt insofern natürlich eine Rolle, dass unser Umschlagspreis natürlich dann auch einem erhöhten Preisdruck unterliegt, je weniger man für die Ware erzielt.
Und was man natürlich sagen muss zu dem Verkaufspreis, dass der Zollsatz pro Tonne angelegt ist. Pro Karton kann man sagen, das sind so 19 Kilo, sind da zwischen 2,40 Euro und 2,50 Euro allein Zollabgaben. Also da gibt es keinen Unterschied zwischen einer Bio-Banane oder einer konventionellen Banane. Es gibt auch keinen Unterschied zwischen einer Mini-Banane. Da gibt es nur einen Zollsatz pro Banane.
Es ist dunkel mittlerweile geworden. Die Bordlichter und die mächtigen Scheinwerfer der Containerbrücke zeichnen milchig helle Kreise in das nächtliche Gemisch von Nebel und Nieselregen. Im Hafen wird rund um die Uhr gearbeitet. Die Star Service One, das Bananenschiff, das an der Bremerhavener Kolumbuskaie liegt, soll um 4 Uhr in der Früh in See stechen, mit Kurs auf Karibik und Mittelamerika. In 4 Wochen ist es wieder in Bremerhaven mit der nächsten Ladung Bananen an Bord.
Mit diesem Bericht von Godehard Weierer sind wir am Ende der Sendung. Gerd Georgi in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.